Guten Morgen, Franz. Ich wollte mit dir heute über Life-Changing Science sprechen, dein Spezialthema. Ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern ein bisschen erklären. Was bedeutet das für dich?
Hallo Steffi, ja, danke für das Interview. Life-Changing Science ist ein spannender Begriff, der letztlich einmal ausdrückt, dass natürlich das, was wir in den Wissenschaften an neuen Ergebnissen bekommen, direkten Einfluss auf unser Leben hat. Jeder kennt das, die Mondlandung, die Schnellzüge, das Internet, egal was wir so an modernen Dingen um uns herum haben, da steckt viel Science dahinter. Und das hat natürlich einmal tolle Auswirkungen, wir haben immer mehr Möglichkeiten. Und zum anderen gibt es da natürlich auch die Rückseite. Manchmal wollen wir das vielleicht gar nicht, dass das unser Leben verändert, wenn wir denken an Datensammlungen, Informationsblasen und so weiter und so fort oder vielleicht auch andere Probleme, die wir haben, Klimawandel etc. Also das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert und vielleicht ist es die Idee hinter Life-Changing Science wirklich zu gucken, was kann man dort tun, was kann diese Interaktion zwischen dem Mensch und der Science mehr Frucht tragen.
Okay, das hört sich spannend an. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Vielleicht sollten wir uns einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Ich überlasse mal dir den Vortritt als Hauptakteur.
Vielen Dank. Mein Name ist Dr. Franz Sperlich. Ich bin Arzt. Ich komme aus dem Bereich der Neurowissenschaften, habe mich jahrelang mit dem Thema Aufmerksamkeit beschäftigt, praktiziere aber auch ganz normal als Arzt und meine Erfahrung zum Thema, wie unser Gehirn denkt und wie es zum einen zu diesen wissenschaftlichen Entwicklungen kam und auf der anderen Seite, wie diese wissenschaftlichen Entwicklungen wieder unser Denken, unser Leben beeinflussen. Das ist mein Steckenpferd. Damit beschäftige ich mich tagtäglich einmal in der Mensch-Interaktion direkt in der Praxis, aber auch in einem großen Rahmen. Ich schreibe dazu Artikel, ich diskutiere dazu, ich unterstütze Firmen, ich halte Vorträge, also da bin ich breit aufgestellt.
Wunderbar, okay. Mein Name ist Stefanie Karkek, ich bin Inhaberin der Marketingagentur Hickory Tree und ich arbeite ganz eng mit Franz zusammen und entwickle mit ihm viele neue Inhalte und Formate und bin deswegen, glaube ich, ganz gut aufgestellt, um ihm heute ein bisschen auf den Zahn zu fühlen.
In Abwesenheit muss ich noch jemanden vorstellen, nämlich meine Frau, die auch Steffi heißt, die da einen ganz wichtigen Teil dabei hat. Ich sitze ja immer so ein bisschen in diesem wissenschaftlichen Elfenbeinturm, wie man so schön sagt. Meine Frau, die ist Ingenieurin und kommt aus dem Business, war da in verschiedenen Unternehmen und die bringt so den Alltag, den Praxisalltag da gewissermaßen mit rein. Und in den Diskussionen, die wir privat haben, die wir tagtäglich thematisch erleben, wir haben zwei kleine Kinder, wir sind beruflich immer wieder an bestimmten Stellen zusammentätig. Daraus ist dieses Konzept entstanden. Steffi wird mit Sicherheit auch in zukünftigen Folgen hier eine wichtige Rolle spielen.
Ah ja, darauf freue ich mich schon. So, dann kommen wir zurück zu unserem Thema. Du willst Erkenntnisse aus der Forschung für den Alltag nutzbar machen, also Menschen und wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenbringen. Kannst du da mal ein Beispiel bringen vielleicht, wie sowas aussehen könnte?
Also mir geht es darum, dass wir außer diesen großen Meilensteinen, die wir alle kennen, Mondlandung, wo Wissenschaft genutzt wird, um ein Ziel zu erreichen, dass wir das mal in unseren Alltag auch runterbrechen. Wir sind vielen Einflüssen ausgesetzt, wir alle erleben die mehr, also wir konsumieren die Ergebnisse der Wissenschaft, wir haben eigentlich alle ein Smartphone, wir benutzen das Internet und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir nutzen könnten, um andere Ziele zu erreichen. Vielleicht Ziele, die gar nicht so sehr rein technologisch sind, sondern wo wir schauen können, was bietet eigentlich die Forschung zum Thema Kommunikation, zum Thema Bedürfnisse. Ein ganz großes Thema ist der Bereich Glück. Was gibt es eigentlich forschungsergebnismäßig über den Bereich, was uns glücklich macht? Denn bei aller Entwicklung und bei allen Möglichkeiten, die uns die Forschung bietet, sollten wir aus meiner Sicht immer einen Fokus darauf haben, was ist denn wirklich dem Menschen zuträglich, dass wir eine Balance finden und dass wir diese Entwicklung, die sich jetzt gerade durch die aktuelle Corona-Situation nochmal massiv beschleunigt hat, dass wir diese Entwicklung mehr steuern können. Und da bietet uns die Wissenschaft sehr viel, noch sehr viel ungehobene Schätze an Informationen und an Möglichkeiten.
Ja, da hast du ein gutes Stichwort genannt. Also gerade die aktuelle Corona-Zeit hat ja zu sehr vielen Veränderungen auch so in unseren ganz alltäglichen Lebensgewohnheiten geführt. Und das bringt ja viele Menschen doch ziemlich aus dem Konzept. Kannst du das erklären, was da quasi in uns passiert, warum das uns so durcheinander bringt?
Was uns da durcheinander gebracht hat, ist, dass wir ganz viele Routinen eingebüßt haben. Also unser Gehirn ist ja ein Routinier. 99% aller Dinge, die wir tun, die sind völlig automatisiert. Wenn wir mal an so simple Dinge wie Zähneputzen denken, das machen wir mit unserer führenden Hand in der Regel und da denken wir nicht groß drüber nach. In dem Moment, wenn wir uns diese Hand jetzt verletzen und wir plötzlich, wenn wir Rechtshänder sind, mit links die Zähne putzen müssen, dann wird es echt kompliziert. Dann ist das anstrengend, ungewohnt, fängt schon damit an, wie kriegen wir überhaupt die Zahnpastatube auf. Und das ist in ganz großem Stil durch Corona passiert. Ganz, ganz viele Dinge, kleine Rituale, dass man sich begrüßt und die Hände gibt beispielsweise, plötzlich weg. Wie kaufe ich ein? Wie ändert sich mein Verhalten? Wie ist es im Business? Die Sorgen, die dann noch dazu kommen. Das sind alles Dinge, die sehr ressourcenaufwendig sind und die ein Störgefühl auslösen. Also unser System möchte sich stabilisieren. Es möchte wieder zu dem alten Zustand zurück. Und genau das ging nicht. Die Folgen waren dann so, dass man entweder in den Widerstand gegangen ist. Das haben wir auch draußen erlebt. Das erleben wir immer noch. Also ich kriege tagtäglich über die sozialen Medien Informationen, wo immer noch bezweifelt wird, dass es diese Pandemie überhaupt wirklich gibt und so weiter und so fort. Also das ist so eine Möglichkeit, zu sagen, ich gehe in den Widerstand. Eigentlich ist das alles nicht wahr. Ich möchte mein altes Leben zurück. Oder die andere Möglichkeit ist, dass wir halt in die Dynamik kommen und sagen, was machen wir denn jetzt draus? Aber auch das ist anstrengend, weil wir natürlich auch dort eine Lernkurve haben und am Anfang scheitern und Dinge ausprobieren, die vielleicht nicht funktionieren. Beide Gruppen haben damit ein Thema. Also für beide ist es schwierig.
Hast du denn da vielleicht einen konkreten Tipp für solche Veränderungsprozesse? Also das kann mal eine Umstrukturierung in der Firma sein, das kann die Geburt eines Kindes sein. Also es gibt ja viele, viele Situationen im Leben, jetzt auch abseits dieser Pandemie, die so tradierte, liebgewonnene Gewohnheiten ordentlich durcheinander schütteln. Wie geben wir mit solchen Umwälzungen auf der einen Seite positiv, aber auch stabil denen gegenüberstehen können?
Wenn man mal wirklich schaut, was uns die Natur da anbietet, dann gibt es da einen Mechanismus, den kennen wir alle. Viele der Veränderungen sind mit einem Gefühl verbunden von Trauer. Also das heißt beispielsweise, wenn mein Lebenspartner stirbt oder ich meinen Job verliere, dann ist eigentlich das, was die Natur uns anbietet, Trauer. Von Hirnsicht gesehen ist das eine Möglichkeit, tatsächlich bestehende Verbindung entsprechenden Routine also loszulassen, um Möglichkeiten zu haben, etwas Neues zu machen, neu zu denken. Und dieser Prozess der Trauer, der ist natürlich eher unbeliebt, den wollen wir nicht, der geht mit uns mit subjektiven, unangenehmen Gefühlen einher. Wir haben auch nicht richtig gelernt, damit umzugehen. Viele Dinge, die so kulturell eigentlich da waren, so die Trauerrituale etc., die sind so in den letzten Jahren, Jahrzehnten weggebrochen. Viele Dinge, die aus dem Bereich Seelsorge kommen, stehen ja auch in Frage. Der ganze große Bereich Kirche ist so fraglich. Insofern ist das, was wir so erleben, vielleicht auch ein Mangel an Trauer. Und mein Tipp wäre, zu schauen, wie man diese Trauer auf eine Art und Weise wieder in sein Leben zurückbringt. Um das vielleicht nochmal ganz klar zu machen, es geht mir nicht hier um eine Depression, um ein Feststecken in der Trauer, sondern wirklich um diese Emotion, die kommt, die wir alle kennen. Schade, das ist jetzt vorbei. Ja, also schade, dass, wie ich es bisher gemacht habe, das wird es in Zukunft so nicht mehr geben und dass wir das anerkennen. Vorteil ist, ich muss da nicht in den Widerstand gehen und alles dafür tun, das Alte wiederherzustellen. Das funktioniert sowieso nicht. Und Vorteil für den Entwickler, für denjenigen, der sagt, ich möchte etwas Neues entwickeln, ist, wenn man einen Trauerprozess wirklich durchlaufen hat, dann hat man beide Hände frei, um sich um das Neue zu kümmern, weil man dann wirklich das Alte einfach losgelassen hat.
Vielleicht musst du das nochmal erklären, weil man hat ja, wenn man sich jetzt einen trauernden Menschen vorstellt, bleiben wir bei dem Beispiel, ein Partner ist verstorben oder ein anderer lieber Mensch. Das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Man sagt ja auch, um jemanden trauern. Also schon im Sprachgebrauch sagt man ja, man stellt diese Person quasi in den Mittelpunkt, erinnert sich an schöne gemeinsame Ergebnisse, denkt ganz viel an die Person. Das fühlt sich ja erstmal noch nicht so nach Loslassen an. Wie funktioniert da der Prozess genau?
Das, was du gerade beschreibst, ist auch nicht tatsächlich dieser Trauerprozess für sich genommen, sondern das ist halt die Erinnerung. Man stagniert wieder in der Aufmerksamkeit an das, was man verloren hat. Die Emotion, die dahinter steckt, ist tatsächlich eher die Furcht. Und deswegen wollen Menschen gar nicht unbedingt an das erinnert werden. Also das Typische ist, dass die Leute, weil sie nicht trauern, eher weggucken und sagen, ey, ich möchte da gar nicht dran erinnert werden, wie schrecklich das alles ist, dass ich das und jenes verloren habe, weil da eine Furcht ist, dass man es vielleicht nicht hinkriegt, dass dadurch das, was wegfällt, Ressourcen fehlen. Und das wirkliche Trauern ist das tatsächliche Loslassen. Also das Loslassen im Sinne von, ja, das ist jetzt vorbei. Den Prozess, den du gerade beschrieben hast, ich erinnere mich an die lieben Menschen und was da alles Tolles war, das ist der Prozess davor, das ist also das Festhalten daran und jetzt kommt dann der zweite Schritt und das ist das wirkliche Trauern, ich lasse los. Und dafür haben wir physiologische Möglichkeiten, wir können weinen, wir können in diese Stimmung dieser Melancholie, die ja auch ein spannendes Wort ist, kommen und um dann aus diesem Bereich uns weiterzuentwickeln. Und wenn man wirklich schaut, die ganz großen Denker in der Historie, die hatten alle etwas Melancholisches, finde ich. Also es gibt da ein ganz tolles Bild auch von Dürer, der diese Melancholia dargestellt hat. Mhm. Und ich glaube, das gehört mit in dieses Denken und in die Vision der Zukunft mit hinzu, dass man sagt, ich lasse etwas los.
Und hast du denn da einen konkreten Tipp? Jetzt kommen wir vielleicht mal wieder weg vom Thema Menschen verloren, sondern hinzu, da sind Situationen, Veränderungen, wo ich noch nicht so genau weiß, was ich da zu erwarten habe, wie gehe ich damit um? Also wie die Leute sich quasi mental umschalten können von diesem, ich halte fest und das war doch aber immer so und warum ist das jetzt anders, hinzu, oh, ich bin ganz neugierig, was da passiert und da ist bestimmt auch für mich irgendwas Gutes dabei. Also kann man da den Schalter umlegen?
Ja, also auf vielfältige Art und Weise. Also das Entscheidende ist erstmal, dass man seine Körperphysiologie beobachtet. Und da sind wir beim Thema Achtsamkeit. Also in dem Moment, wenn ich festhalte, dann habe ich in der Regel eine ganz flache Atmung, eine gewisse Anspannung. Meistens habe ich meine Schultern so ein bisschen gehoben. Ich bin in so einer Schutzhaltung und Anspannungshaltung. Und da ist Trauern schlecht möglich. Wenn ich dann aktiv das loslasse, wenn ich mal tief durchatme und merke, ah, die Schultern gehen ein bisschen runter, vielleicht sogar, wenn gerade keiner zuhört, einmal mal so stöhne, dieses, ah, das war jetzt gerade aber ein schweres Gespräch, dann lasse ich damit los. Ja, das wäre also eine gute Möglichkeit, wirklich einmal über die Physiologie das zu machen. Tatsächlich ist es so, dass ich in dieses Neue erst komme, wenn ich befreit durchatmen kann. Und dieses sich befreien ist tatsächlich einmal dieses Loslassen, ausatmen. Ich habe ja mit meiner Kollegin Ursula Eder zusammen ein Buch geschrieben, das Parasympathikus-Prinzip, das beschreibt so das Vegetative dahinter, wie man einfach loslässt, wie man wieder in die Regulation kommt. Das wäre mein allererster Tipp. Es gibt tatsächlich, um das mal nochmal an einem konkreten Beispiel zu nennen, wie kann man was loslassen? Es gibt ein eigenes Phänomen, es nennt sich E-Mail-Apnoe. Viele Menschen, die in ihr Postfach hineinschauen, das hat man beobachtet, die halten die Luft dabei an. So ein bisschen nach dem Motto, oh Gott, was kommt da jetzt?
Okay.
Und das ist eine Anspannung, ein Festhalten. Da ist man sehr in der Furcht. Was habe ich verpasst? Was muss ich heute alles noch tun? Und wenn man es da schafft, mal die Achtsamkeit zu haben, wow, ich sitze jetzt hier vor meinem E-Mail-Account und mal gucken, was kommt. Und da mehr in der Neugier zu sein, mal durchzuatmen. Und wenn das dann kommt, vielleicht dann auch loszulassen. Man sagt, oh ja, stimmt, das hätte ich gestern eigentlich noch erledigen müssen. Ja, okay, puh, schade, habe ich nicht geschafft. Mal sehen, ich setze mir nochmal neu auf die Agenda. Dann ist das eine ganz andere Haltung als das Klassische, was wir kennen. Oh Gott, da ist diese E-Mail gekommen, wann soll ich das denn alles noch schaffen? Dann kommen wir so eher in diesen Aktionismus, bringt gar nichts. Was tatsächlich hilft, ist erstmal anzuerkennen, das ist schiefgegangen, das hat nicht gepasst. Was kann ich jetzt Neues daraus machen?
Okay, also Neugierde, vielleicht auch schon mal so eine Art Vorfreude auf das, was da kommen könnte. Das sind dann so die Emotionen, die dann nützlicher sind sozusagen in dem Prozess.
Ja, erst an zweiter Stelle. Also nochmal ganz wichtig, das Erste ist das Loslassen. Daraus entwickelt sich das automatisch. Und das tun wir immer ungern. Also das ist ein Prozess, vielleicht nochmal ein ganz anderes Beispiel. Diesen Change-Prozess, diesen Veränderungsprozess, den gibt es ja nicht erst seit Corona, sondern das ist eine Sache, die letztlich ja immer wieder passiert. Und ich werde ganz häufig in Unternehmen gerufen, wo so ein Change-Prozess in Stocken geraten ist. Also diese klassische Situation, man hat sich dort entschieden, wir nehmen eine neue Software, wir ändern einen Prozess, einen großen Prozess, an dem viele Leute beteiligt sind und das ist aus der Chefetage entschieden worden und jetzt wird es umgesetzt und technisch ist das alles easy und klar und da gibt es einen Plan und dann merkt man plötzlich, das stagniert. Und diese Stagnation, die kommt durch den Widerstand der Leute, die es dann umsetzen sollen. Weil die sind in diesem Prozess nicht drin. Die haben einen laufenden Prozess, von dem sie wissen, um was es geht, der ihnen Sicherheit gibt. Und die große Frage, die da ist, warum sollen wir das überhaupt ändern? Und die können gar nicht dieser Idee, dieser Vision, die der Vorstand da möglicherweise hat, so ohne weiteres folgen. Weil die sind ja auf der operativen Ebene dabei und sagen, oh Gott, für mich ändert sich jetzt gerade alles. Und wenn man da das respektiert und sagt, ja, wir haben einen Prozess und der hat uns lange Zeit gut gedient, ja, und ihn verabschiedet und sagt, und jetzt brechen wir zu neuen Ufern aus, dann gehört als allererster Schritt dazu, loszulassen und wirklich zu sagen, wir erkennen an, dass wir einen tollen Prozess hatten, wir wollen jetzt was Neues machen. Dazu geht es darum, den alten Prozess loszulassen. Und dann gibt es Menschen, die das sehr schnell können, also die Early Adapters. Und es gibt halt Menschen, die da echt Zeit dazu brauchen. Und alle sind im Team wertvoll, weil in so einem Veränderungsprozess braucht man natürlich auch noch die Kompetenzen aus dem alten System. Und wenn mir das gelingt, dass ich diesen Trauerprozess in der Geschwindigkeit durchlaufe, wie ihn jeder braucht. Der Early Adapter, der schnell loslässt und sagt, ja, stimmt, war aber auch alles nicht toll, ich freue mich auf das Nächste. Und demjenigen, dem Erhalter, dem Bewahrer, der vielleicht da länger zu braucht und sagt, naja, aber das war doch damals besser und da sehe ich wirklich Kritik beim neuen System, das decken wir da nicht so gut ab. Wenn ich das beachte, dann wird so ein Change-Prozess stabil, weil wir wirklich diesen Übergang gut hinkriegen.
Aber das ist, glaube ich, ein ganz spannender Tipp auch für Führungskräfte, wirklich diese Trauer ums Alte zuzulassen. Weil wenn ich jetzt auch an meine Erfahrung unter Unternehmen zurückdenke, dann ist es ja oft so, wenn Change-Prozent kommt, dass das Alte immer so schlecht geredet wird. Genau. Dass man sagt, das ist viel zu langsam und die Strukturen waren auch völlig verkrustet. Und dann wird das quasi gar nicht zugelassen, dass man mal sagt, Mensch, das war auch gut, das hat auch seinen Sinn erfüllt, das war auch die Zeit und da war das ganz wunderbar und da haben wir auch ganz viel richtig gemacht. Und dass man sich auch bewusst wirklich verabschiedet und sagt, das war schön und das halten wir jetzt auch in Ehren sozusagen und brechen jetzt aber trotzdem neu auf zu neuen Ufern. Das wird meines Erachtens ganz selten so gemacht.
Das wäre aber tatsächlich auch aus wissenschaftlicher Sicht total sinnvoll, weil Prozesse, die wir ablaufen, wie gesagt, die kommen, wie wir das eingangs sagten, aus der Routine und die Routine ist hirnmäßig eine feste Verdrahtung, ja, also da haben sich Synapsen fest zusammengebunden. Die sind weiterhin da, die haben ihre eigenen Regeln, deswegen halten die daran fest. Und wenn ich jetzt eine Veränderung durchführen möchte, dann geht es aus meiner Sicht besser, wenn ich diesen Bereich wertschätze und sage, was habe ich denn da auch schon erreicht, damit, welche Erkenntnisse habe ich, dass man also diesem System zustimmt und sagt, ja toll, dass das auch da ist, aber ich gehe in die Veränderung und Teile davon werde ich nicht mitnehmen können und die lasse ich los. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, wenn man jetzt den aktuellen Stand der Hirnforschung sich anschaut, Veränderungsprozesse, die biologisch ablaufen, die sind langsam. Es gibt ja diesen schönen Spruch, unser Kopf ist rund, damit die Gedanken ihre Richtung wechseln können. Aber ein solcher Richtungswechsel, der erfordert halt auch einen biologischen Hintergrund. Und dieser biologische Hintergrund, der ist häufig träge. Es gibt da Menschen, die schneller sind, schnell. Die High Achiever, die sind da einfach schnell. Häufig sitzen in der Chefetage High Achiever. Und was aber noch dazu kommt, ist, dass in der Chefetage ja der operative Teil gar nicht so fest verdrahtet ist. Also das heißt, der Chef, der hat ja immer einen Blick drauf gehabt. Aber das Tun, also das, was wirklich die biologische synaptische Netzwerkverknüpfung darstellt, das haben ja seine Mitarbeiter gemacht. Das heißt, die sind viel tiefer in dem eigentlichen Prozess, der geändert werden soll, drin und haben natürlich entsprechend eine größere Trägheit dieser Veränderung. Das ist der Teil, den der Chef immer sieht und den er lästig findet. Aber was er nicht sieht, ist, das ist natürlich auch eine wahnsinnige Kompetenz zur Neuaufsetzung des Systems, weil die wissen genau, welche Teile vorher funktioniert haben und haben sich Lösungsstrategien da schon erarbeitet. Und das steht ja für das neue System erst noch wieder aus. Und wenn man dann zu schnell wechselt und so Hauruck-Aktionen macht, da ist nicht zuzuraten. Also wir müssen ein bisschen schauen, die technologische Beschleunigung, die hat unsere biologische längst überholt. Und es geht darum, diese Achtsamkeit auch in diese Veränderungsprozesse mit reinzubringen.
Mhm. Okay, Franz, ich glaube, jetzt haben wir heute schon eine ganze Menge interessanter Impulse gegeben. Ich glaube, zum einen haben wir ein gutes Beispiel dafür gegeben, wie tatsächlich sich das Wissen um Hirnforschung, um neurophysiologische Prozesse auch wertvoll sind für uns, um bestimmte Verhaltensmuster zu erklären. Wir haben, glaube ich, viele spannende Impulse gesetzt, dass man zum Beispiel Trauer braucht, um Sachen loslassen zu können. Mhm. Dass man auch im Change-Prozess das Alte wirklich mal wertschätzen soll. Also ich glaube, da haben wir eine ganze Menge konkreter Sachen, die unsere Hörer auch mitnehmen können. Dann würde ich fast sagen, gehen wir für heute mal raus. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Was machen denn die User oder unsere Hörer, die gern noch mehr von dir lesen, hören, erfahren möchten?
Ich bin in den sozialen Medien aktiv, vor allen Dingen bei LinkedIn. Da freue ich mich über Kommentare, Vernetzung. Ich habe einen YouTube-Kanal und natürlich haben wir unsere Webseite. Das ist die Dr. Med Spärlich Consulting. Ist alles im Subtext hier noch drin. Ich freue mich einfach zu hören und da in einen Diskurs zu kommen zu diesem Thema. Und zum Abschluss heute, damit wir das rund abschließen, klein bisschen Trauer. Dankeschön, Steffi. Tolles Interview. Und auch an die Hörer, schade, ist schon wieder vorbei. Aber der nächste Schritt, gucken wir mal, was beim nächsten Mal kommt. Vielen Dank.
Absolut. Vielen Dank auch von mir. Ich fand es auch super spannend, hat ganz viele neue Sachen verstanden heute nochmal und freue mich extrem auf die nächste Folge. Tschüss, Franz. Bis bald.
Tschüss.